Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Sven Zaro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein Gast heute ist der Gründer des Online-Magazins Ignant, Clemens Polacek. Mit Ignant hat er einen der größten deutschen Designblogs überhaupt gegründet. Aber nach vielen Jahren Erfolg und Wachstum hat er sich die Frage gestellt, ob das überhaupt das ist, was er wollte. Und dann die Firma radikal verkleinert. Ganz schön mutiger Schritt, finde ich. Denn Wachstum wird uns ja immer als das ultimative Ziel verkauft. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich jemanden treffe, der oder die sich fragt, warum Wachstum an sich eigentlich so toll sein soll. Als ich Clemens dann in seinem Büro besuchte, war da niemand, der uns Kaffee brachte. Und auch keine vollbesetzten Schreibtische, sondern einfach nur Clemens. Derselbe Clemens, der hinter einem Blog mit 900.000 Instagram-Followern steht, und eben auch derselbe Clemens, der mir dann selbst einen hervorragenden Kaffee zaubert. Heute macht Clemens nicht nur Ignant, sondern auch einige Produktionen als Fotograf, aber auch im Bereich Web, und ach, um ehrlich zu sein, habe ich immer noch nicht so richtig den Überblick. Aber das finde ich auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Clemens wieder Freude an seiner Arbeit gefunden hat. Und wie er an den Punkt gekommen ist, darüber unterhalten wir uns in diesem Gespräch. Außerdem ging es um die Schwierigkeit, Privatleben und Arbeit zu kombinieren, darum, wie Ignant entstanden ist, um Clemens Heimatverbundenheit dem Schwarzwald gegenüber, um die Arbeit mit und von AI, um die Entwicklung von Content, auch wenn das ein ganz, ganz furchtbares Wort ist, und um Sinn und Unsinn von 5-Jahresplänen. Und bevor es losgeht, noch ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, schau doch mal auf patreon.com/svenzaro. Da gibt es jede Woche auch noch einen Teil meiner Gespräche exklusiv nur für Supporter. Und ich freue mich sehr, wenn du dir die 2 Sekunden nimmst, den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten, sei das auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo du auch immer gerade hörst. Dann gibt es jede Woche auch noch den Newsletter mit inspirierenden Tipps von meinen Gästen, und zwar auf ohnedenhype.substack.com. Und Links zu allem findest du natürlich wie immer direkt hier in der Beschreibung oder auf ohnedenhype.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Clemens Polacek. Ganz so einfach, weil du drängst dich nicht gerade in den Vordergrund, habe ich festgestellt dabei.
Richtig, genau.
Aber, und das ist vielleicht ganz nett auch für dich, die Computerwoche hat vor Urzeiten mit dir einen Artikel gehabt, und da war es der junge Blog von dem Wahlberliner Clemens Polacek. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber so klein ist es ja heute nicht mehr. Es ist ja ganz lustig, dass ich das jetzt rausgekramt habe. Aber jetzt hast du mir erzählt, das ist eigentlich wieder total der kleine Blog ist vom Wahlberliner Clemens.
Genau, zurück zum Ursprung. Mhm. Ja, ich glaube, dieses Presseding, das war bei mir so ein Ding, das habe ich am Anfang ganz gerne gemacht, weil ich gemerkt habe, dadurch wachse ich. Habe mich da aber nicht sonderlich wohl in der Rolle gefühlt, im Vordergrund zu stehen, weil am Ende sollen ja die Arbeiten irgendwie im Vordergrund stehen, über die ich schreibe. Und bin jetzt quasi mit unserem Gespräch, das ist jetzt wieder mal sowas, wo ich gedacht habe, da habe ich Bock drauf, das mache ich. Und ja, irgendwie ist es immer so, im Leben das so Kreisläufe sind. Man kommt immer wieder zurück zu dem, wie man angefangen hat. Und jetzt sitze ich wieder da und rede über mein Magazin und bin quasi alleine und habe keine Mitarbeiter mehr drumherum. Was jetzt vielleicht ein bisschen traurig klingt, aber es ist sehr erfüllend.
Ja, ich meine, es war ja deine Wahl.
Genau.
Das wieder so zu reduzieren. Und ich habe da höchste Hochachtung vor, weil und das ist was mir viele immer sagen, wachsen ist nicht schwierig. Wachsen ist sogar das, was natürlich passiert. Aber sich da irgendwann dagegen zu stellen und zu sagen, nee, es ist eigentlich gar nicht, was ich möchte. Es ist eigentlich gar nicht das Lebensmodell, das ich möchte. Und dann wieder zu reduzieren, ist sehr schwierig. Also häufig tatsächlich auch vom Ablauf her, weil man ja auch Leute dann entlassen muss teilweise und sowas. Aber dann auch, weil einem von außen ja auch suggeriert wird, dass Erfolg heißt Wachstum zwangsläufig. Mhm. Und das ist jetzt halt das Gegenteil. Also denken viele Leute wahrscheinlich auch, ist das Gegenteil von Erfolg.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist so das, was ich auch in meinem Kopf die ganze Zeit hatte. So, ich will diese große Firma haben, wo 10 plus Leute sitzen und wir arbeiten alle zusammen an den Projekten und werden immer erfolgreicher. Und habe das 10 Jahre lang gemacht. Und dann eben war so dieser Moment bei Corona, wo ich alleine im Office sitze und merke, es ist der befreiendste Tag, den ich seit 10 Jahren hatte. So, was gar nichts gegen meine Mitarbeiter jetzt ist, weil die ganz, ganz toll waren. Aber ich habe halt immer versucht, der Erste und der Letzte im Büro zu sein. Und das war mit Sicherheit auch keine einfache Zeit für meine Partnerin. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass natürlich diese Flexibilität, einfach zu sagen, nee, jetzt scheint gerade die Sonne und jetzt gehe ich mit meiner Tochter mal 2 Stunden spielen und dann arbeite ich halt am Abend nochmal was. So, das hat für mich einfach, es war ein absoluter Gamechanger. So, und da ist ja auch dieses Ding, ist man vom Typ her so. Ich habe auch gemerkt einfach, ich meine, ich habe Freunde, die haben auch Firmen mit Angestellten und die sind total happy. Die gehen mit den Angestellten abends eintrinken, die machen irgendwelche Reisen mit denen und das ist ja auch das, was heutzutage so ein bisschen gefordert wird. Und ich habe einfach für mich gemerkt, nee, in meiner Freizeit will ich mein Privatleben haben. So. Und irgendwie mag ich es trotzdem im Team zu arbeiten, aber das kann ich auch mit Freelancern machen. Und dann muss ich nicht die ganze Zeit irgendwie das um mich rum haben.
Ich brauche aber auch viel Downtime. Also Downtime nicht mal in dem Sinne unbedingt, dass ich nicht arbeite dann oder nicht aktiv bin, aber eben auch Zeit für alleine irgendwie. Mhm. Teilweise auch ohne meine Partnerin dann oder so. Einfach wirklich. Manche Leute brauchen, glaube ich, mehr so dieses Rechargen oder auch für mich ist es, glaube ich, manchmal eher so ein mich selber finden wieder, weil in diesen Interaktionen wird ja auch ein Teil deiner Persönlichkeit gefordert und rausgezogen, mit dem du dann, als der du dann agierst. Aber wenn man dann wirklich einfach mal wieder für sich selber was machen kann, egal ob man arbeitet oder meditiert oder Sport macht oder Fernsehen schaut, ja, kann man halt wirklich mal wieder sehen, was bist du eigentlich im Kern, glaube ich, irgendwie. Und man kann da sich drin auch drin wohlfühlen und ausruhen. Also mir geht es zumindest so.
Ja, und ich hatte mich da tatsächlich total verloren über die Jahre. Also, dass ich wirklich immer das gemacht habe, was ich dachte, für die Firma am besten ist. Und zu Hause irgendwie dann kleines Kind, dann Corona. Und irgendwann mal bin ich wirklich aufgewacht und dachte so, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und ich glaube, das ist ja einfach auch eine Frage, die sich sehr, sehr viele Leute während Corona gestellt haben. Und bei mir sind dann auch viele Leute aus der Firma weggegangen, weil die einfach von sich aus gesagt haben, hey, ich habe das Gefühl, ich brauche was Neues. So, und das habe ich auch immer zu 100% respektiert. Bei mir hat es dann so ein bisschen gedauert, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, so okay, irgendwie, das machst du jetzt schon eine Weile und irgendwie so richtig happy bist du auch nicht damit. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch immer ganz viel, hängt es damit zusammen mit, was nimmt man wahr, was macht das Umfeld, was ist passiert auf Social Media? Weil ich sehr oft das gemerkt habe, dass ich eigentlich happy bin mit dem, was ich mache und dann machst du Instagram auf und dann siehst du den Nächsten, der aber was in Anführungsstrichen viel krasseres macht und denkst dir so, scheiße, ich muss noch mehr Gas geben, ich muss noch mehr in die Richtung gehen. So. Und das war bei mir so der Knackpunkt, dass ich gemerkt habe, nee, Moment mal, ich will jetzt gar nicht in Südafrika stehen und diese Wahnsinnsproduktion machen und so. weil ich für mich gemerkt habe, dass solche Produktionen einfach immer nur Stress sind und gar nicht so geil sind, wie sie auf Instagram verkauft werden. So. Und das hat mir ganz viel für mich gebracht, was ich machen will, aber auch, wie ich zukünftig meine Firma ausrichten will. So. Weil natürlich immer die Produktionsfirmen sagen, ja, ich will die großen Werbespots drehen. So. Und dann war ich zum Beispiel Anfang des Jahres an dem Punkt, wo eine Firma zu mir gekommen ist und hat gesagt, hey, wir fanden die Zusammenarbeit so toll, wir würden gerne, dass du alle Sachen für uns produzierst. Was für mich bedeutet hätte, ich muss mir hier sofort wieder 10 Leute einstellen. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich mache euch ein Pitch-Deck fertig. Und dann saß ich an Seite 1 und war, nee, das will ich nicht mehr. So. Natürlich ist es toll, wenn man viel Geld verdient und wenn das einem so eine Sicherheit bringt. Aber ich kenne den Stress. Ich weiß, was es bedeutet, wenn du mit 60 Leuten am Set bist. Wenn du im Ausland bist und irgendwo in Tunesien und irgendwas verloren geht und du dann für Kunden irgendwas anschaffen musst innerhalb von einer halben Stunde oder sowas. Das ist einfach, manche können damit besser umgehen. Bei mir ist so, ich war so, ey, nee, will ich nicht mehr. So.
Aber es ist ja auch irgendwie so ein Traum, der uns verkauft wurde halt. Es klingt immer so perfide irgendwie, als wäre da irgendjemand, der böse seinen Schnurrbart zwirbelt und uns irgendwie die Gehirnwäsche gibt. Aber ich meine, in uns verlangt ja auch einfach immer was nach dieser Anerkennung, die da mitkommt. Oh, das ist ja toll, du bist irgendwie der große Macker an dem Set irgendwie und so. Und das ist halt, es ist ein bisschen wie Rauchen, weißt du? Es ist nicht gut für dich, aber du willst es trotzdem.
Ja, natürlich. Es ist natürlich immer das, dass du in der Kreativbranche gibt es die zwei Richtungen, du gehst diese künstlerische Richtung oder du gehst die werbliche Richtung und dann wirst du halt natürlich nach gewissen Faktoren gemessen und wenn du die werbliche Richtung gehst, dann sind es natürlich die großen Brands. So, ne? Aber
im Künstlerischen ist es ja genau dasselbe, dann musst du bei den Galerien sein.
Genau, dann musst du bei der Galerie sein, aber bei mir war es dann auch so, dass ich natürlich gewisse Brands im Kopf hatte, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich für die gearbeitet habe, dann habe ich es geschafft. So. Und dann habe ich für die gearbeitet und bin am nächsten Tag aufgewacht und war so, ah krass, es geht ja ganz normal weiter, wie bisher. Es macht nichts.
Ich fühle mich überhaupt nicht anders.
Ja, total. Und deswegen habe ich immer gemerkt, so dann kommt der nächste Kunde, der nächste. Und das ist zwar schön für mich und ich habe auch gemerkt, dass es am Ende für mich keinen Unterschied macht, ob das jetzt der Luxus-Modekunde ist oder ob es irgendein kleiner Kunde ist. Wenn ich die Abwechslung drin habe, dann gebe ich da immer 100%. Aber die Erfüllung finde ich dann trotzdem nicht darin. So, die Erfüllung sind dann andere Dinge, so auch im Kreativen gesehen. Ich brauche diese freien Projekte, bei denen ich nicht sage, wie kann ich jetzt den Algorithmus pleasen, sondern einfach für mich sage, hey, ich nehme die Kamera in die Hand und ich produziere jetzt einfach was, wo ich Bock drauf habe. Fertig. Und das macht mich dann happy.
Aber dem zugrunde liegt ja auch oft so eine Idealisierung von Leuten oder Marken. Wie du eben sagst, wenn ich mit denen zusammengearbeitet habe, dann habe ich es geschafft. Oder wenn ich Person XY interviewt habe, dann, das ist irgendwie dann das große Ding. Aber dieses Leute auf so ein Podest stellen oder Marken auf ein Podest stellen oder bestimmte Benchmarks im Leben auf ein Podest zu stellen, ist halt, es funktioniert halt einfach nicht so. Wie du sagst, du wachst am nächsten Tag auf und du bist immer noch du. Es hat sich einfach nichts geändert. Und nur weil dir irgendjemand eine Woche lang auf die Schulter klopft und die Person hat es danach auch vergessen, was du da eigentlich wieder Tolles geschafft hast. Ja, es bringt halt keine Erfüllung.
Ja, und ich glaube, da sind zu viele Menschen gerade unterwegs, die sich denken, wenn ich mit Brand XY zusammenarbeite und wenn ich Beispiel 100.000 Follower erreicht habe, dann bin ich happy. Aber wenn du unzufrieden mit dir selber bist, dann wird das nicht das Problem lösen.
So. Aber das hat sich ja nicht geändert. Es war ja schon immer so. Ich meine, früher wolltest du halt vielleicht in dem und dem Magazin sein oder du wolltest ein eigenes Fotobuch rausgebracht haben oder in einer Radiosendung sein oder was auch immer. Ich meine, die Medien haben sich halt geändert und das ist vielleicht ein bisschen noch fordernder geworden. Aber eigentlich ist es ja, wir verarschen uns halt selber und das haben wir schon immer getan auf dieselbe Art. Und ich glaube, das ist einfach so ein Wachstumsprozess, den jeder für sich individuell machen muss. Nur weil wir jetzt Facebook und Instagram abschaffen würden, wird es nichts ändern. Weil wie du sagst, wenn man nicht zufrieden ist in sich und mit sich, dann machst du dich an was anderen unglücklich.
Ja, ja, total. Es sind halt einfach diese äußeren Einflüsse, die einen immer beeinflussen. So, das ist, da kann man sich so schwer von lösen. Ich merke das ja selber bei mir auch. Dann gucke ich irgendein Video auf YouTube, wo jemand dann irgendeine neue Kamera hat oder sowas und dann denke ich so, ah ja, cool. Ne? Und dann gucke ich aber wie ein Video von einem, der dir erzählt, ey, Gear doesn't matter. So, du musst halt rausgehen und fotografieren. Und dann bin ich so, ja, stimmt auch wieder so. Ne? Und das ist immer so, da lässt man sich natürlich von beeinflussen. Aber ich meine, dass ich in den letzten Jahren, und das hat bestimmt auch viel mit meiner Tochter zu tun, so, dass ich da einfach geschiftet bin und einfach mein Fokus sich komplett verändert hat. So.
Die ist jetzt 4, ja, hast du vorhin gesagt.
Genau, ja, ja.
Ist halt, also ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir das eben schon auch sehr erleuchtend vor, irgendwie einfach dahingehend, weil du jetzt siehst, dieses Kind ist ja glücklich völlig unabhängig von dem Shit, den es um sich herum hat. Ich meine, klar, wenn das Spielzeug kommt, dann ist es halt happy für eine kurze Weile, wie man halt immer ist mit shiny stuff, aber es ist ja kein Verlangen nach diesem, weil ich meine, worüber wir jetzt geredet haben, basiert ja immer auf Status irgendwie letzten Endes. Und das haben Kinder halt nicht. Vor allem nicht, wenn du und deine Frau, wenn ihr es schafft, als Eltern dem Kind das Gefühl zu geben, geliebt zu sein, dann ist ja dieses Grundbedürfnis abgedeckt.
Ja.
Eigentlich.
Man kriegt immer 100% ehrliches Feedback. So. Und das ist das, was bei uns auch zu ganz viel Learning geführt hat. Weil bei mir war es zum Beispiel so, dass ich in meinem Kopf gedacht hatte, so, wir hatten zum Beispiel sehr viele Probleme, als das Kind auf die Welt gekommen ist, weil ich sehr viel arbeiten musste. Und ich war so, ja, aber ich war doch da. So, aber für meine Frau war ich nicht da, weil ich mit dem Kopf nicht da war. Und ich habe das damals, aber ich habe es nicht verstanden. So. Und dann war es so, dass meine Frau ihr eigenes Unternehmen gegründet hat und hat sehr viel Stress gehabt. Und dann habe ich sozusagen von der gegenüberliegenden Seite es jetzt beobachten können. So. Und sie war zwar physisch da, aber meine Tochter hat es total gemerkt, dass sie quasi durch sie durchschaut. Und dementsprechend war sie zu dieser Zeit ein totales Papakind. So. Und das hat mir auch nochmal so die Augen geöffnet. So, ey, ich muss versuchen, wenn ich die Tür zumache im Büro, dass dann zu ist. So, dann, weil wenn ich im Kopf die ganze Zeit bei der Arbeit bin, ist es langfristig einfach super ungesund. Und ich glaube, das ist ja dieses, wo ja viele mit zu kämpfen haben aufgrund von Social Media und so weiter. Und das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich zwei Jahre fast gar nicht Instagram benutzt habe, gar nicht aufgemacht habe. Das war natürlich auch nicht gesund, weil es wirklich in mir drin so ein schlechtes Gefühl gegeben hat. Und da bin ich jetzt auch wieder drüber hinweg so, aber das hat immer eine negative Energie in mir irgendwie gemacht so, und ich habe einfach gesagt so, okay, ich fokussiere mich jetzt auf mein Leben, auf das, worauf ich Bock habe so, aber musste jetzt auch feststellen, dass ohne Social Media kannst du heutzutage halt einfach auch nicht mehr leben so, also
beruflich zumindest
beruflich, ja. Genau, privat, also ich habe null Bedürfnis, mein Privatleben nach außen zu tragen.
Ja, mir geht es auch immer mehr so, ich meine, ich werde jetzt natürlich auch alt und langweilig mittlerweile, aber vielleicht ist das auch dasselbe wie weise, wer weiß. Aber mir geht's, ich versuche gerade so eine Social-Media-Diät quasi auch irgendwie einzuführen, nicht nur Social Media, auch E-Mails und sowas. Und ich tue mir so unglaublich schwer damit. Ich würde gerne morgens und abends E-Mails und Social Media machen, jeweils eine halbe Stunde oder sowas. Und ansonsten den Rest des Tages einfach nicht aufmachen. Ja. Und das ist so schwierig. Und es wäre so viel einfacher, es komplett zu kicken und es einfach nie wieder reinzuschauen. Aber wie du sagst, beruflich ist es halt einfach nicht mehr möglich. In der Zeit leben wir nicht mehr.
Also es ist halt einfach so, du siehst ja selbst der Bäcker oder also jeder, du siehst Feuerwehrleute, Polizeileute, alle machen Social Media. So, du kommst eigentlich nicht drum rum. Aber du kannst natürlich für dich sagen, wie intensiv mache ich es so. Ne? Und ich war dann einfach an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt zwei Varianten, die ich gehen kann. Entweder ich mache mehr oder weniger Kaltakquise so, telefoniere die ganzen Firmen ab, schreibe auf LinkedIn und so weiter und so fort. Oder ich werde wieder aktiv auf Social Media. Und dann war es für mich eigentlich relativ klar, dass ich keinen Bock habe, jetzt Kaltakquise zu machen und habe angefangen, wieder mehr zu posten. Und der Return ist krass. Also es ist Wahnsinn, natürlich habe ich die Jahre davor Vorarbeit geleistet, so, ne? Aber also bei mir privat, was dann da für Anfragen reinkamen und so, hätte ich nie mit gerechnet. So. Und deswegen weiß ich auch immer, egal wie ich da hocke und denke, so, oh, ich habe so keinen Bock, da jetzt irgendwas zu machen, meist dann trotzdem. So.
Und das Problem ist ja auch nicht Social Media. Ich meine, natürlich ist es irgendwie und irgendwie nicht. Auf der einen Seite ist es das, weil die das ganze Prinzip natürlich da drin darauf basiert, dich möglichst lange auf den Plattformen zu halten und so. Aber auf der anderen Seite ist es halt, es gibt auch Crack in der Welt und ich nehme es trotzdem nicht, ja. Es ist halt, wie ich mit den Dingen umgehe, ist natürlich eigentlich das Problem. Aber auch da, Crack ist vielleicht gar nicht so schlecht. Instagram und so ist halt ein bisschen wie Crack. Es ist sehr schwierig, nur ein bisschen Crack zu nehmen.
Aber Crack bringt dich beruflich nicht weiter.
Nimm Koks. Ich glaube, es gab, vielleicht ist gerade auch so eine Zeit, wo es zum guten Ton gehört, mitzukoksen. Also ich habe es Gott sei Dank nie, nie in dieser Situation, aber passiert auch.
Genau, ich glaube, es gibt viele Menschen, die dann vielleicht auch so sind wie ich, die jetzt nicht so outgoing sind auf jedem Event und irgendwie so und die sich dann sagen, hey, ich gebe mir jetzt den Push, indem ich dann Drogen nehme so und dann sind sie plötzlich irgendwie mittendrin so. Aber das war für mich nie eine Option so und ich glaube, das muss dann am Ende jeder für sich wissen, also wie er das angeht. Aber ich habe einfach da für mich einen Weg gefunden, glaube ich, wo ich sagen kann, das funktioniert. Es gibt Sachen, die machen mir Spaß, es gibt Sachen, die machen mir weniger Spaß. Ich finde, jeder muss damit so umgehen, wie er denkt. Wenn jemand sagt, hey, ich will mein ganzes Privatleben da posten, weil ich brauche einfach Feedback und dadurch Kommunikation, soll jeder machen. Bei mir ist es ein bisschen so wie, also für mich macht es keinen großen Unterschied, ob ich ein Storytelling mit Insta-Stories mache oder ob ich meine Steuerunterlagen machen muss. Es ist halt einfach Arbeit. So.
Ist es wirklich komplett so? Weil ich meine, bei allem Social-Media-Gebäsche hier, als wie gesagt, wenn man selber damit gerade ein gutes Verhältnis hat, finde ich, dann kann es für mich auch was sehr Spielerisches haben. Und dann ist es auch schön, das mal zu machen. Weil es ja auch, es hat ja ein bisschen was von Schauspielerei auch und so. Es ist halt ein Spiel ja schon auch, aber ja. Dafür muss man halt genau im Gleichgewicht sein, finde ich gerade. Aber hast du das überhaupt nicht? Ist es immer nur Arbeit?
Nee, es gibt tatsächlich krasse Ausnahmemomente, wo ich dann so, ich muss mich gerade nicht um meine Tochter kümmern, ich habe gerade keinen Stress bei der Arbeit, man ist irgendwo im Urlaub und irgendwo ist man am Meer und da ist irgendwie ein cooles Schattenspiel oder irgendwas, so, wo ich denke so, ah ja, okay, das nehme ich jetzt auf und poste es. So. Aber da hatte ich auch lange Zeit so dieses, eben wo ich dann diese 2 Jahre Pause gemacht habe, dann hatte ich immer so für mich wahnsinnig tollen Content und war dann immer so, ja okay, wenn ich da jetzt mit anfange, es ist so random und irgendwie so. Also dieses wieder reinkommen, diesen Step dann wieder zu machen, das war super schwierig. So, ne? Und aber jetzt glaube ich, ist es schon es ist einfach Arbeit, Punkt. So, es ist, wenn mir jetzt jemand sagen könnte, ey, pass auf, mach deinen Beruf weiter und ich bring dir die Kunden ran und du musst kein Social Media machen, würde ich morgen abmelden. 100%. Mhm.
Aber lass uns doch mal ganz zurückgehen, weil ich kenne die ganze Geschichte ja eigentlich gar nicht so wirklich. Weißt du, es ist 2007, glaube ich, angefangen. Ist lustig, du bist 2 Jahre jünger als ich. Du hast doch genau 2 Jahre später als ich mit der Selbstständigkeit angefangen, glaube ich. Das ist sehr parallel eigentlich. Und du hast dich selbstständig gemacht als Fotograf hauptsächlich, oder war da der Punkt?
Nee, tatsächlich mit Ignant. Okay. Und auch nicht 2007, sondern, also 2007 habe ich es gegründet. Mhm. Und das ist so ein bisschen daraus entstanden, das war noch zu MySpace-Zeiten. MySpace, Tumblr und Co. Und dann habe ich auf meiner MySpace-Seite, ich habe als DJ damals aufgelegt und wir haben Partys gemacht und da gab es so eine Blog-Funktion. Und da habe ich einfach immer, weil ich schon immer produktverliebt bin, Sachen draufgestellt und irgendwie haben die Leute das gefeiert und mir immer wieder geschrieben, hey, wo hast du das gekauft, wo gab es das? Und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich einen Blog und habe dann irgendwie so Blogspot oder sowas gemacht. Und Ignant war damals mein DJ-Name und ich wusste nicht, wie soll ich die Seite nennen. Und dann habe ich sie einfach Ignant genannt. Dann ging das so los. Und ich habe nebenher hab ich bei einer Fernsehproduktion gearbeitet und habe das in der Freizeit gemacht. Also meine Freundin damals, jetzt Frau, hat immer gesagt so, ey, was machst du da? Weil ich halt wirklich, ich bin heimgekommen, 19 Uhr abends und dann so, okay, ich muss jetzt noch 3 Blogbeiträge schreiben und so.
Aber hast du das als Geschäftsmodell gesehen oder hattest du Bock drauf? Was war, weil das war ja schon irgendwie so eine Zeit, jetzt im Nachhinein wird jeder, glaube ich, sagen, das war halt der Moment, um einzusteigen. Das war super, da gab es noch keine Konkurrenz im Prinzip. Wenn du da irgendwie Drive hattest, dann war dir Erfolg, ich meine nicht sicher, aber deutlich sicherer als heute. Heute muss man sich deutlich mehr bestreiten gegen andere Konkurrenz. Aber damals also wie gesagt, das ist jetzt im Rückblick, würde man das, glaube ich, so sehen. Aber damals war das ja irgendwie Blogs, what the fuck, ja, was ist das?
Ja, ich glaube, das ist so, und das merke ich bis heute, dass wenn ich Sachen nicht kalkuliert mache, sondern einfach nach dem Bauchgefühl, haben die irgendwie immer funktioniert. Das heißt, ich habe damals eine Ausbildung gemacht bei einem Printmagazin und da war für mich nie der Gedanke überhaupt da weiterhin zu arbeiten, weil ich gesehen habe, Print ist halt tot so, und ich brauche bei euch nicht mehr sein. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich muss irgendwas online machen. Und ich komme eigentlich daher, dass, also ich habe damals auch aufgelegt und mit meinem damaligen Freund zusammen haben wir irgendwie da so eine Crew gehabt, haben Mixtapes selber gemacht, haben uns Kopierstraßen gebaut, haben Partys gemacht, selber Flyer gemacht.
Moment, du musst kurz sagen, was Kopierstraßen sind. Das klingt interessant, aber ich habe keine Ahnung.
Das ist, du hast ein Doppeltape-Deck, mhm, und die kannst du übereinander stapeln sozusagen und dann speist du dein Mixtape, was du recorded hast, ein und kannst dann, wenn du jetzt 3 Doppeltape-Decks hast, kannst du 6 Tapes gleichzeitig damit bespielen. Mhm. So. Okay. Das heißt, wir haben unsere eigenen Mixtapes gemacht, haben uns Photoshop selber beigebracht, haben Cover designed, haben Flyer gemacht, haben Partys gemacht, haben die Mixtapes auf Partys oder auch auf Schulhöfen hinten aus dem Kofferraum raus verkauft, haben dann irgendwie bei den damaligen Seiten wie rap.de, MZ und wie die auch hießen, die Sachen verkauft.
Das heißt, du warst sehr Hip-Hop orientiert?
Sehr, ja, ja. Hip-Hop, dann Funk, dann ging es Richtung Elektro. Aber es war immer dieses Ding dabei. Mein Vater war selbstständig und ich immer dieses Sachen machen und selber ausprobieren und nie nach Schema A, B, C, sondern einfach, wie man halt denkt, dass es cool ist.
Was hat dein Vater gemacht?
Zahnarzt. So, und
ich habe jetzt natürlich damit gerechnet, dass es eher was schon in der Richtung
geht. Null. Das ist halt irgendwie so, ich komme aus dem Skate-Bereich, habe ganz lange geskatet. Dann hat der Ex-Freund von meiner Schwester, kam irgendwie zu uns nach Hause und hat gesagt, er will seinen 12-10er-Plattenspieler verkaufen. Da habe ich gedacht, ist ja ganz cool. Wie ist denn das mit dem DJing? Also alle Freunde, die er hat, wenn du dich wirklich dran setzt, dann packst du das auch. Und dann habe ich mich mit meinen Freunden dran gesetzt, mit jeden Tag von morgens bis abends aufgelegt. Und dann ging das eben los mit eben eigene Partys machen, eigene Homepage programmieren und so weiter.
In Freiburg da.
Genau, in Freiburg, ja. Und das ist halt so dieses Ding, wo ich immer weiß, okay, wenn ich jetzt dies und jenes tue, dann wird's erfolgreich. Also ich weiß immer so ein bisschen dieses Ding so, damals mit der Website haben wir gesagt, so, okay, jetzt machen wir ein Forum, da können wir so eine Community machen, so. Dann habe ich da ein paar Fake-Accounts angelegt, die immer die Diskussionen angeregt haben und so. Und dann ist das Ding halt so ein bisschen durch die Decke gegangen. So, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich ein Mixtape, wo ich alle Freiburger Rapper mit drauf hole, so, dass man da so eine Community und so. Das sind halt immer so einfache Schritte, wo man irgendwie sein Business, damals war es ja kein wirkliches Business, das voranbringen kann. Das war dann bei mir mit dem Blog so, dass ich das einfach so angefangen hatte. Und dann hat mein Schwager, der hatte auch einen Blog und die haben damals dann mit 2 Mitgründern haben die MyMüsli gegründet. Okay. Und haben über diesen Blog das kommuniziert und darüber sind die dann direkt sold out gegangen. Und das habe ich halt mitbekommen, war so, okay, da ist Potenzial. Und deswegen habe ich die ganze Zeit immer, egal wie stressig mein Arbeitstag war, wusste ich, ich muss das jetzt machen. Ich muss das machen und ich wollte das auch machen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Und dann kam irgendwann mal dieser Punkt, wo bei der Produktionsfirma eine große Produktion weggebrochen ist und die gesagt haben, so, wir müssen dich jetzt entlassen und haben jetzt wahrscheinlich so 2 Monate Pause und dann können wir dich wieder zurückholen. Und es war für mich so der Tag, wo es so klickt, wo ich so war, so, okay, jetzt oder nie. Und dann habe ich sofort angefangen im Kopf zu sagen, ich bin jetzt selbstständig, ich mache jetzt die Seite. Und das war damals so die Zeit, wo 5D Mark II war das, glaube ich, von Canon, die Kameras, wo man mit auch filmen konnte, weil wo ich noch bei der Produktion davor gearbeitet habe, da hattest du halt diese großen Digibeta-Kameras, du hattest riesiges Studio mit Hunderttausenden von Euros Equipment, um überhaupt die Filme dann schneiden zu können. Und
die 5D war halt wirklich einfach der Gamechanger.
Genau, und das war dann wirklich so bei mir, dass mein Vater dann auch gesagt hat, hey, pass auf, wenn du das machen willst, dann unterstütze ich dich da, und hat mir einen iMac bezahlt und eine 7D, das war auch von Canon die Filme. Dann das mit diesem Equipment war ich dann so, ja, jetzt kann ich Videos produzieren. Mhm. Und dann habe ich quasi, während ich arbeitslos war, mein Gründungszuschuss beantragen wollte, habe ich das alles so vorbereitet und dahin gebracht, dass ich sagen kann, okay, wenn ich da jetzt starte, dann wird es schon irgendwie gehen, dass ich da Geld verdiene. Und dann sind tatsächlich Brands auf mich zugekommen, die gesagt haben, so, ja, was da auf Ignant passiert und hier mit den Videos, weil ich dann eben auch einfach Künstler porträtiert habe und völlig naiv halt einfach mit einer Kamera dahin gelaufen bin, ohne Ton oder irgendwas, und habe das dann so recorded. Aber so lernt man es halt
nur. Und auf welcher Plattform war das dann?
Das habe ich bei Vimeo hochgeladen und dann sozusagen bei mir im Blog eingebunden. Aber das Ding war auch, damals, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war die Seite einmal für den Grimme-Preis nominiert und dann noch ein anderer Award, den wir gewonnen haben, der Lead Award, genau. Und das war auch so ein Game Changer irgendwie. Da bin ich dann am nächsten Tag, hatte ich plötzlich irgendwie doppelt so viele Klicks. So, und das war so ein Stempel, den man dann hatte. Und genau, und dann kamen eben so Marken auf mich zu wie Deutsche Bank oder Ergo und so, die so gesagt haben: So, dieser neue Look, der da so, das wollen wir haben. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell mich dadurch finanzieren. Also, ich hatte da. Die Hilfe von den Eltern war wirklich Rechner und Kamera. So ab da musste ich mich dann selber finanzieren und das hat auch geklappt.
Und es war dann die Videoproduktion, mit der du gestartet hast?
Nee, das war tatsächlich, das war Ignant an sich, das Magazin. Und das war dann oft damit verbunden, dass die Leute das platziert haben wollten auf der Seite. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, das funktioniert nicht, weil ich will diese Plattform nicht so kommerzialisieren, dass ich jetzt, eben dann hatte ich Anfragen von Jägermeister und so weiter. Und
vor allem bei allem Fansein, das ich da habe für Ignant, es ist ja auch eine wirklich richtig, richtig schlechte Plattform, um random Werbung reinzumachen, weil das ganze Thema so clean ist, dass alles halt sofort raussticht.
Es war auch wirklich, also ich hätte mir nichts Dümmeres aussuchen können. Ja. Weil ich
wollte es nicht so sagen, aber ja.
Das war auch eine Zeit, wo Internetbanner noch groß waren. Mhm. Und dann gab es irgendwie plötzlich Vice Media, die gekommen sind und gesagt haben, hier, wir können mal Banner schalten. Und dann bist du halt, du wohnst in deinem WG-Zimmer, dann werden da Banner geschaltet und du kriegst plötzlich 1.500 Euro im Monat. Und es war so ein absoluter Gamechanger. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, Scheiße, jetzt habe ich hier diese minimalistische Seite mit diesen wundervollen Kunstwerken drauf und oben prangt dann ein fetter Banner von irgendeiner Versicherung oder einem Auto und so. Und dann war ich so, okay, ich kann es nicht mehr machen. So, ich muss andere Wege finden. Und das war immer so mein Ding, wo ich dann gemerkt habe, wo auch sich Wege getrennt haben mit Weggefährten, die völlig, also auch in Ordnung, einen viel kommerzielleren Gedanken hatten und ihre Projekte da in solche Richtungen getrieben haben. Aber bei mir war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss mir eine Produktionsfirma aufbauen, die getrennt vom Magazin Content produziert, der nicht auf Ignant stattfindet. So, das war dann auch nicht so leicht, das vielen Brands beizubringen, weil die dann mehr oder weniger davon ausgegangen sind.
Weil die wollten dich ja, also einerseits für die Produktion, aber andererseits wollten sie dich ja auch für die Platzierung, oder? Und jetzt sagst du auf einmal, ich mache euch die Produktion, aber nicht die Platzierung.
Richtig, genau. Aber das war für mich kein Zweifel dran. Und ich habe da auch wirklich, wirklich krasse Angebote abgelehnt. Krasse Summen, wo ich dann vielleicht aus der heutigen Sicht dann denke, ja, vielleicht kann man es noch mal irgendwie anders produzieren, dass es doch auf die Seite passt. Aber da war ich schon relativ rigoros, ja.
Aber das ist ja auch immer voll schwierig, weil das ging ja so vielen so, ja. Und ich meine, für mich ist ja auch irgendwie natürlich immer das Stand im Raum irgendwie, dass man, ich meine, bei Freunde von Freunden war es ja auch so, viele von diesen Sachen funktionieren ja nur, weil noch die Produktionsfirma mit dranhängt, die das halt so ein bisschen querfinanziert. Und bei mir ist es natürlich auch mal, warum willst du nicht Podcasts für andere produzieren? Nein, auf gar keinen Fall. Bei mir geht es ja um den Inhalt und nicht um die Produktion. War das dann für dich so ein, dass du es machen musst und in Kauf nimmst? Oder wolltest du es machen oder musstest du in den sauren Apfel beißen, diese Produktion zu machen?
Die Produktion, die wollte ich machen, definitiv. Also das war so, weil ich hatte ja diesen Background, wo ich herkam, so, da habe ich das gelernt. Und das war auch so, dass ich mein ganzes Leben schon fürs Fernsehen quasi arbeiten wollte. Und das war so ein bescheuerter Zufall. Ich bin nach Berlin gekommen. Ich hatte Werbekaufmann gelernt bei dem Magazin. Und eigentlich immer diesen Traum, für Fernsehen zu arbeiten. Aber ich habe weder fotografiert, noch gefilmt, noch irgendwas überhaupt in Erwägung gezogen. Und dann hat meine Schwester gesagt, hey, pass mal auf, ich habe hier online ein Praktikum gefunden. Die machen irgendeinen Band-Contest. Willst du da nicht mal vorbeischauen? Bin ich da vorbeigeschaut, habe das gemacht, habe für die gearbeitet, die fanden mich ganz toll. Und dann waren die so, ey, übrigens, wir sind auch eine Fernsehproduktion. Kannst du dir das vorstellen? Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich einen einwöchigen Kurs als Cutter gemacht und am nächsten Tag bin ich in die Firma gekommen, habe alleine eine Fernsehsendung geschnitten. So, das so richtig ins kalte Wasser geschmissen. Das war halt noch auch diese Gerätschaften, die da um mich rum waren. Ich war nur in irgendwelchen Foren und musste mit irgendwelchen Leuten so, ey, ich krieg das Material nicht eingespielt, was muss ich tun? Morgen ist Ausstrahlungstermin und solche Sachen. Und das war eigentlich schon immer so mein Ding, so dieses Produktionsding, würde ich sagen, ist eher die Leidenschaft als das Magazin-Ding. Das Magazin-Ding ist eher durch Zufall entstanden, aber Content produzieren, sei es jetzt fürs Magazin oder für Kunden, das macht mir schon immer Spaß.
Das heißt, Magazin war eigentlich dann mehr die Plattform dafür, dass du die Produktion machen,
im Prinzip, du einen
Einstieg bekommen hast.
Ja, im Prinzip, ja. Das ist so, das hat sich immer irgendwie gegenseitig befruchtet und irgendwie das eine kann irgendwie nicht ohne das andere. Und das war natürlich über die Jahre hinweg immer oft so Zweifel, soll man jetzt mit dem einen aufhören und mit dem anderen? Aber irgendwie ist es natürlich schon auch so, dass das Magazin einem Türen öffnet, wenn du irgendwie auf der ganzen Welt irgendwo hinkommst und die Leute es halt immer kennen.
Und wie lief es dann weiter? Also wir waren jetzt ja gerade bei dem Punkt, wo du dann halt ins kalte Wasser geschmissen wurdest und die Produktion da gelernt hast. Und jetzt kam, das war ja davor schon. Und jetzt haben aber dann Marken tatsächlich angefragt und haben gesagt,
genau,
fang mal an zu produzieren. Wo sind wir da jetzt ungefähr so zeitlich?
In welchem Jahr? Das war wahrscheinlich so 2009 rum, würde ich so sagen.
Also so zwei Jahre nach der Gründung von Ignant eigentlich.
Ja, so plus minus. Und eben die erste Zeit war ich noch angestellt, dann habe ich Arbeitslosengeld und dann quasi Gründungszuschuss bekommen und dann, dann war ich auf mich alleine gestellt. Und das hat aber, wie gesagt, halt super funktioniert. Und das war aber auch diese Zeit, wo Print einfach in sich zusammengebrochen ist und alle Firmen plötzlich so waren, wir müssen mit Online-Magazinen zusammenarbeiten. Und dann gab es halt sehr viele so witzige Seiten, aber wenn du in so einem ästhetischen Bereich in Deutschland was machen wolltest, dann würde ich mal behaupten, in dem Zeitraum gab es mehr oder weniger nur uns und dann irgendwann noch Freunde von Freunden, so, die so parallel funktioniert haben. Aber ja, das war schon eine sehr schöne Zeit, weil man auch jetzt nicht wirklich Sales machen musste, weil einfach man die ganze Zeit irgendwelche Mails bekommen hat von irgendwelchen Firmen, die Kooperationen mit einem machen wollten. Und die waren sehr, sehr gut bezahlt. Und das war aber auch, sag ich mal, eine Win-Win-Situation, weil die haben auch natürlich eine Reichweite bekommen. So, und ich habe ja auch versucht, mir eine Stimme aufzubauen, der die Leute auch folgen. So, ne? Und ich habe auch, wie gesagt, ja nie Schrott versucht, an den Mann zu bringen. So.
Und das Ganze war zwar in Deutschland produziert, also weil du halt hier ansässig bist, aber war ja von Anfang an Englisch, oder? Nee. Nein?
Nee. die Seite war deutsch und ich habe eben alle Artikel geschrieben und dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich über Analytics gesehen habe, so, es ist einfach viel mehr internationale Leser da.
Beziehungsweise Bilderschauer dann wahrscheinlich.
Im Prinzip ja. Und dann ging das los, dass ich meine erste Praktikantin hatte und dann haben wir überlegt, okay, hier gibt es ein Plugin, da kann man das zweisprachig machen. Dann haben wir es zweisprachig gemacht und dann war es so, dass 95% Englisch, auch die Deutschen haben die englische Seite gelesen und dann war es irgendwann, okay, lass uns Deutsch einstellen und machen nur noch Englisch weiter. Also das ist sowas, wo ich bis heute überlege, war das die richtige Entscheidung? Weil es einfach so ist, dass ich merke, es gibt keine Sprachbarriere. Also die Leute, es ist ja sehr visuell, die Leute gucken sich trotzdem an. Und für mich war es dann gleichzeitig so, ich konnte nicht mehr für schreiben, weil ich finde, man sollte halt native sein. Also das habe ich mir dann in dem Fall nicht wirklich zugetraut. Und dachte dann so, ja, ist auch schade, dass man jetzt quasi für den deutschen Markt dann das so ein bisschen rausgeholt hat, weil es ja da wenig gibt. Und eigentlich fand ich das schon ganz cool.
Ja, aber es ist halt so eine Problematik, ich meine, über die ich natürlich auch lange nachgedacht habe, soll ich jetzt einen Podcast auf Deutsch oder auf Englisch machen oder beides und so weiter. Und ich habe auch lange überlegt, soll ich jetzt noch ein englisches Format zusätzlich machen? Und jetzt gerade denke ich eher nein, weil ich es eben auch schön finde, gerade mal was in der, also A, in der eigenen Sprache zu machen und auch eben für diese Community letzten Endes dann auch. Aber man gibt halt eine Menge auf damit einfach, weil einfach die meisten Leute, das meiste Publikum sitzt natürlich, logisch, ich meine, hier sind 80 Millionen Leute in diesem Land und von diesen 80 Millionen Leuten interessiert nur ein Bruchteil Design auf die Art. Und international hast du halt dann ein X-faches
davon. Ja, ich glaube, bei uns war es damals natürlich auch der Gedanke, wie kann man mehr Umsatz generieren? Und das würde ich aus heutiger Sicht sagen, hat sich nicht wirklich bezahlt gemacht, weil
der Switch auf Englisch.
Genau.
Hat sich nicht bezahlt gemacht.
Na, ich sag mal vom Umsatz her, weil die meisten Agenturen und Firmen, mit denen wir zu tun hatten und haben, ist immer, dass derjenige, der für den deutschen Markt zuständig ist, mit uns in Kontakt ist.
Ah, okay.
Das ist halt einfach, die buchen dann die Kampagnen auf einer englischsprachigen Seite aus Deutschland, aber es sind meistens die deutschen Kampagnen, die bei uns eingebucht werden. So. Und deswegen hatte ich jetzt wenig mit Agenturen in Paris, New York und London zu tun. Also natürlich auch, aber der Prozentsatz kann man dann auch überlegen, ob es das wirklich
so. Sehr spannend, das hätte ich halt wirklich überhaupt nicht gedacht. Aber das ist eben auch so eine Überlegung, die man da irgendwann mal anstellen muss. Möchte man, okay, ich weiß nicht ganz, ob die Metapher passt, aber ich meine, es gibt ja das alte Sprichwort, lieber ein großer Fisch im kleinen Becken als ein kleiner Fisch im großen Becken oder umgekehrt, je nachdem, was man gerade favorisiert. Und es hat halt beides Vor- und Nachteile. Es ist ja schon auch einfach schön, wenn man in so einer Community dann auch, ich habe es mir neulich gedacht, neulich habe ich mit Christoph Arment vom Zeitmagazin saß ich zusammen und wir haben wir gesprochen und der ist halt für mich so ein krasser Kulturexperte im deutschen Raum irgendwie, ja. Und das ist was, wo ich vor ein paar Jahren noch absolut die Nase drüber gerümpft hätte, weil mir das irgendwie zu lokal oder altbacken oder was auch immer für Vorurteile ich hatte, gewesen wäre. Und jetzt finde ich es total schön, dass es da sowas gibt, so eine Instanz. Und ich denke mir, vielleicht ist es eben schön, auch selber diese Instanz dann zu sein. Und vielleicht ist es gar nicht so uncool, wie ich dachte.
Oder du bist einfach älter geworden.
Älter und langweiliger, genau.
Weil das ist, zum Beispiel, das ist bei mir so, dass ich mein kreatives Schaffen versuche ich schon noch sehr international zu halten. Aber ich komme aus dem Schwarzwald und ich weiß, an einem Punkt in meinem Leben werde ich das komplett auf den Schwarzwald verlagern. So. Also thematisch, inhaltlich, alles wird sich nur noch darum drehen. So. Und ich freue mich da total drauf, aber ich weiß, dass jetzt noch nicht die Zeit dafür gekommen ist. So. Und das ist halt so, natürlich auch der Gedanke, den ich häufig hatte mit Ignant, macht es nicht Sinn, das regionaler zu machen? Also, dass ich einfach wirklich den deutschen Design-Kunstmarkt einfach nur mich darauf fokussiere. Aber genau, wie du es gesagt hast, man ist dann immer so an Punkten und je älter ich aber geworden bin, desto interessanter fand ich es. Aber davor fand ich es immer so, ist irgendwie einengt und nicht so interessant. Und ich hatte auch mal an einem Shop-Projekt gearbeitet, wo ich gedacht habe, ich mache einen Online-Shop, alles made in Germany und so. Und dann gibt es halt immer verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Das ist halt, damals war es halt auch ein Kostenfaktor, wo ich gemerkt habe, die Produkte wären halt unendlich teuer und das kauft dann halt keiner. Also
andererseits muss man sagen, du hast ja wirklich mit diesem Style, den du da immer zeigst, hast du ja wahrscheinlich auch recht kaufkräftiges Publikum, oder?
Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne? Das ist so dieses, wo wir jetzt gerade dran sind, wo wir jetzt wieder einen Online-Shop starten aktuell. Mit
momentan einem Produkt, wenn ich es richtig gesehen
habe. Richtig, ja. Das ist so, ich habe da einen Partner mit drin, der sich mit Online-Shops auskennt und der immer mir Sachen rät und dann machen wir eigentlich mehr oder weniger genau das Gegenteil, weil dir natürlich jeder Experte sagen wird, du brauchst mehrere Produkte und wenn du jetzt ein Produkt hast, das sich vielleicht nicht verkauft, kann es aber gut sein, wenn du 20 Produkte hast, dass sich dieses Produkt plötzlich verkauft. So, das sind so diese Dinge, aber da komme ich halt wieder zu dem Ding zurück. Also ich mache das Magazin jetzt alleine mit Freelancern, drumherum und ich muss das schaffen können. So. Und ich schaffe es nicht, 10 Produkte gleichzeitig zu launchen und die Fotos dazu zu machen, die Texte irgendwie abzusprechen mit den Writern, Freelancern und die Sachen zu packen, zu verschicken. Schaffe ich einfach nicht.
Und außerdem dieses, wenn du dann 20 Produkte hast und deswegen verkauft sich dann das eine mehr, das hat für mich auch immer einen Fadenbeigeschmack. Weil dann ist es nämlich so, da spielt man einfach dann auch mit den psychologischen Macken, die wir als Menschen einfach haben, dass man Sachen begehrlicher macht oder begehrbarer macht, weil sie halt umgeben sind von anderen Dingen und so. Ich finde es irgendwie schön, wenn so ein Ding einfach in sich funktionieren muss und auch kann. Ich finde es auch fairer allen gegenüber irgendwie.
Ja, ja, voll. Aber es ist glaube ich, also ich finde es gerade total, wir sind da an einem sehr spannenden Punkt, weil wir es ja nie wirklich kommerzialisiert haben und jetzt eigentlich so probieren, da Produkte zu schaffen, die sich letzten Endes dann auch verkaufen. Nicht, um mir ein weiteres Standbein zu schaffen, weil das ist einfach, wenn wir da die Kalkulation machen und du hast irgendwie 250 von den Produkten, das ist, da verdiene ich so viel wie an einem Produktionstag irgendwie. Aber ich sitze 2 Jahre dran, um dieses Produkt zu entwickeln mit den Designern.
Das ist halt Leidenschaft.
Genau, das ist einfach Leidenschaft. Aber trotzdem ist es so, also die Designer bekommen auch einen relativ hohen Share. Das heißt, und die gehen auch mit in das ganze Invest, natürlich mit ihrer Arbeitszeit und so weiter. Und deswegen liegt mir natürlich schon was dran, dass sich das verkauft. Und ich will auch keinen Schrott produzieren. Und ich will auch nichts produzieren, um einfach nur was produziert zu haben. So. Es soll schon etwas sein, wo die Leute denken, es ist ein cooles Produkt, es ist ein sinnvolles Produkt, es ist irgendwie regional produziert und es ist irgendwie sustainable. Also das muss schon irgendwie mit dabei sein, sonst macht es für mich wenig Sinn.
Aber wir haben jetzt die ganze Zeit immer drumherum geredet, dass Ignant halt immer größer wurde und dann, jetzt bist du es im Prinzip wieder alleine mit Freelancern. Aber du musst mir mal noch erzählen, wie es zu diesem Schritt denn eigentlich gekommen ist. Zu deiner Hochzeit waren es dann so um die 10 Leute, ja?
Ja, mit Praktikanten. Also nicht alles Praktikanten.
Okay, das klingt ein bisschen nach Sweatshop dann.
Ja, nee, ich war tatsächlich nie ein Freund von Praktikanten, Praktikantinnen, außer man nimmt sich wirklich die Zeit und lernt die wirklich ein. Und ich glaube,
das verstehen auch wenige Leute. Praktikanten zu haben, ist ein Luxus, den man sich erlaubt, weil die können dir nicht viel helfen. Letzten Endes musst du ihnen Dinge beibringen, deswegen sind sie bei dir.
Und das ist auch, ich hatte zum Beispiel meine erste Praktikantin, die war irgendwann Chefredakteurin vom Magazin, die hat es geleitet und ist dann mit dieser Stellung natürlich in weitere Firmen und das habe ich sehr, sehr viel gesehen bei mir, dass Praktikantin super, super Karriere danach gemacht. Ob das dann natürlich, wie viel das von mir abhängt oder so, das weiß ich nicht, aber ich sehe es natürlich auch, wenn Leute irgendwie als Fotograf, Fotografin bei mir im Praktikum machen, ganz viele Projekte fotografieren und das ganze Portfolio ist damit voll und dann kriegen sie tolle Werbejobs, hat es, glaube ich, schon einen Einfluss. So, das ist,
ich glaube, der Einfluss ist wahrscheinlich auch einfach, dass du mit den Leuten halt eng zusammenarbeiten möchtest und nicht nur irgendwie für ein paar Wochen und dass du ihnen dann halt auch Möglichkeiten gibst, weil es ja auch ein bisschen um gemeinsames Wachstum irgendwie auch geht. Also jetzt nicht Wachstum wieder zahlen, sondern einfach um sich weiterzuentwickeln.
Ja, und es gibt bei mir gibt es keinen Kopierer, es gibt keinen, also es gibt nur echte Aufgaben. So. Und auch Sachen, und ich will auch, dass die Leute was lernen.
Und du hast mir vorhin einen Kaffee gemacht. Es sah nicht so aus, als würdest du irgendwem anders das in die Hand geben.
Ja, nee, aber ich glaube so, der große Entwicklungsschritt, der war einfach bei mir, dass dieses ganze Mitarbeiter-Ding zu viel Raum eingenommen hat. Also, dass ich wirklich eigentlich kreativ arbeite, also als Fotograf oder als Creative Director, und das ist komplett hinten runtergefallen. So. Ich hatte diesen Grundgedanken zu sagen, hey, ich hole mir jetzt intern noch einen Creative Director dazu, damit man so frischen Wind reinbekommt. Und der hat auch einen tollen Job gemacht. Aber letzten Endes saß ich wirklich nur noch da, habe mit dem Steuerberater telefoniert, habe mit der Krankenversicherung telefoniert, habe mit dem Arbeitsamt telefoniert, habe irgendwelche Urlaubstage eingetragen und so. Und saß da und habe es halt einfach gemacht, weil dieser Hintergedanke da war, die Firma muss toller, größer werden. Und eben bei Corona dann saß ich da und war dann, wir hatten eine Produktion für Dr. Hauschka und da durften nur zwei Leute ans Set wegen Corona-Bedingungen. Und dann sind wir da rausgefahren und es war Heilblütenernte im Schwarzwald um 4.30 Uhr morgens. Und ich stehe da oben auf dem Berg, die Sonne geht auf, mache diese Produktion. Ich denke so, ja, das hat mir gefehlt. Das so produzieren, hands-on arbeiten. Und eben dadurch, dass die Mitarbeiter nicht im Büro waren und ich plötzlich so diese Flexibilität hatte, habe ich einfach gemerkt, ich bin einen völlig falschen Weg gegangen.
Aber das war ja nicht deine Schuld, weil das ist halt, das läuft ja über so. Es läuft auch in der Medizin so, es läuft in bei Siemens so. Die Leute werden befördert aufgrund ihrer Fähigkeiten in einem Job, aber werden befördert in Stellen, in denen sie auf einmal völlig andere Aufgaben haben, im Management dann meistens. Oder in der Medizin wirst du dann halt auf einmal wirst du halt Oberärztin und dann wirst du Chefärztin. Und als Chefärztin machst du halt noch, der Geheimtipp ist, niemals Chefarztbehandlung buchen bei der Krankenversicherung, genau. Weil die operieren am wenigsten. Es ist totaler Blödsinn.
Ja,
und
ja.
Bei dir war es dann halt im Prinzip genauso. Du warst halt der Oberste in der Firma, aber du durftest nicht mehr an die Sets.
Ja, nee, genau. Und das war auch so das, dass ich meine, ich bin schon immer super interessiert an allen Dingen und habe auch selber für mich gar nicht so richtig definieren können, was will ich eigentlich machen? Bin ich jetzt Fotograf? Bin ich Director? Bin ich DOP? Bin ich Creative Director? Ich habe halt alles gemacht. So. Und dann habe ich plötzlich auch noch angefangen, in der Firma haben wir 3D-Geschichten gemacht. Dann habe ich da auch Creative Director gemacht. Dann haben wir während Corona angefangen, Websites für Kunden zu machen. Dann habe ich plötzlich Websites designt. Und Produktdesign haben wir hier eine Marmorpalette gemacht und all so ein Kram.
Die ist übrigens sehr lässig, diese Marmorpalette. Ich habe ewig gebraucht, um es überhaupt zu schnallen, was immer ein gutes Zeichen für solche Sachen ist.
Ja, ja. Und das, ich liebe es, mich in solche Sachen reinzuversetzen und dann bin ich halt plötzlich Produktdesigner oder dann dies, das. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, als ich für einen großen Kunden war ich auf Recherche, wen wir da ins Team holen können, an Kreativen und habe gemerkt, so, 99% der Leute haben beschissene Portfolios. Nicht von ihren Arbeiten, sondern einfach, wie sie sich verkaufen. Weil der eine sagt, ich bin Fashion-Fotograf, aber gleichzeitig mache ich auch noch Hochzeiten. Ach, und du brauchst jemanden, der Autos macht? Ja, mache ich auch. So, dann habe ich aber gemerkt im Laufe der Jahre, die Kunden wollen ein ganz klares Profil haben. Sonst buchen sie sich nicht. So. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe überhaupt gar kein Profil, weil niemand versteht, was ich mache. So. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, jetzt arbeite ich halt ein Profil raus. So. Also nicht im Sinne von, ich setze mich da jeden Tag hin, sondern ich nehme mir die Zeit. Und das war auch während dieser 2 Jahre, wo ich ganz bewusst nichts gepostet habe, habe ich einfach gesucht, so, was will ich machen? Und dann kam diese ganze AI-Geschichte hoch und dann habe ich gedacht, so, boah, jetzt setze ich mich mal in Midjourney und nerd mich da rein, so, das ist die Zukunft. Und dann habe ich nach einem halben Tag gemerkt, also wirklich tolle Resultate erreicht, habe gemerkt, wenn das kreatives Arbeiten ist, dann bin ich raus. So. Und im Zuge dessen habe ich dann wirklich so gemerkt, so, eigentlich habe ich Bock, Fotografie zu machen, also voll, weil auch in der Vergangenheit war es so, dass wir als Produktion, ich hole den Kunden ran, ich pitche ein Konzept an den, ich entwickle das Konzept, ich sitze bei der Produktion und sage, hey, das soll so und so aussehen. Und am Ende war es dann halt super oft, dass dann der Kunde beim nächsten Mal den Fotografen direkt gebucht hat und uns nicht mehr. So. Und so ist das Business, ist auch okay. Aber
ist okay, jetzt kann man sich drüber streiten.
Ja, natürlich.
Auf jeden Fall nicht die feine Englisch.
Ja, aber ich will nicht rumjammern. So, ja, ne? Also ist halt einfach so. Und ich aber gemerkt habe, eigentlich kann ich es auch selber fotografieren. So, ich habe nur nicht mir dieses Profil geschaffen. So, und das habe ich dann jetzt eigentlich vor, weiß ich nicht, 4 Monaten oder so, habe ich damit angefangen, wo ich gesagt habe, okay, ich schaffe mir jetzt dieses Profil und ich muss jetzt einfach Vollgas geben.
Das heißt, Fotograf bist du eigentlich erst jetzt geworden, so richtig?
Davor genau, Video das ist, und alles? Ja, tatsächlich. Ich habe zurückgeschaut, ich habe letztens irgendwie mal im Archiv geschaut, ich habe auch irgendwelche Plakatkampagnen für Zalando in der Vergangenheit fotografiert, aber ich habe mich nie als Fotograf gefühlt. So. Und das ist irgendwie so jetzt gerade für mich eben wie so eine Neugeburt, dass ich wirklich so bin, so alles klar, das bin ich jetzt und fertig. So. Und das versuche ich jetzt bestmöglich auszuüben.
Das heißt aber, du hast das Magazin auf der einen Seite und auf der anderen Seite bist du jetzt Fotograf.
Ja, aber ich bin...
Und diese Produktionsfirma, existiert die noch in diesem Sinne dann? Oder bist du, wirst du als Fotograf gebucht?
Nee, also das kommt jetzt so. Also dass jetzt die Sachen reinkommen, die Anfragen reinkommen, wo ich konkret als Fotograf gebucht werde. Vorher war das halt immer, wir wurden als Produktion gebucht und hey, wir wollen den Look and Feel haben. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass dieses klassische Werbeproduktion, wo du eben irgendwo im Ausland mit 50 Leuten am Set bist und so, das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Das ist einfach nur Stress. Und einfach alles so ein Tick kleiner. So, da habe ich Spaß. Also da habe ich dann wirklich Spaß dran. So. Und dieses, was durch Zufall entstanden ist mit diesen Websites, das ist gerade tatsächlich so ein bisschen mehr der Fokus. Dass wir so
die Website-Produktion dann.
Dass wir für Kunden, es geht eigentlich los im Bereich Branding, dass wir uns hinsetzen, machen ein Konzept, sagen, okay, so und so würde ich das ausrichten, visuell, die Webseite könnte so und so aussehen. Und wenn wir Content drumherum produzieren, Foto, Video, könnte das so und so aussehen. So. Und manchmal ist es halt, dass man vielleicht nur eine Website macht oder manchmal nur das. Mhm. Und das haben wir gar nicht so wirklich kommuniziert, sondern sind da so reingerutscht. Und das ist dann immer so über Mund-zu-Mund-Propaganda, kommen halt irgendwelche Leute und sagen, hey, ich will es haben, ich will es haben, ich will es haben. Und genau, und jetzt arbeite ich auch parallel an mehreren Website-Projekten. Und das ist eigentlich so mein Job, den ich so nebenher mache. Und das Fotografie-Ding, das ist so reine Leidenschaft. Aber klar, damit verdiene ich auch Geld. Aber das andere, Websites mache ich auch gerne, aber das ist halt mehr so, fühlt sich an wie so, okay, ich sitze jetzt wirklich am Schreibtisch und arbeite da.
Wenn ich dir so zuhöre, klingt so, als würde, jetzt würdest du sehr mit dem Fluss gehen, häufig, also halt die Sachen, du rutscht fast ein bisschen rein in so Aufgaben wie jetzt eben das Webdesign oder die Website-Produktion. Und dann hast du aber immer wieder so Momente, wo du dich da mal hinsetzt und versuchst, einen Fokus zu finden wieder.
Total. Das war zum Beispiel, als das NFT-Thema groß wurde. Da saß ich dann da und dachte, alle um mich rum reden über Krypto. Alle sagen, Clemens, du musst, du sollst, hier NFT, dies, das, jenes. Und dann habe ich mich mit einem Bekannten zusammengesetzt und wir haben angefangen zu brainstormen, über ein Konzept, eine NFT-Galerie zu machen, wo du einen virtuellen Raum schaffst, wo die Leute durchgehen können virtuell und du dann Kunst sozusagen hinhängst und so. Und es war auch gedanklich schon relativ weit, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, wir gründen eine eigene Firma und so. Und das war wieder so eine dieser Findungsphasen, wo ich dann irgendwann den Hörer in die Hand genommen habe und habe zu ihm gesagt, so ey, irgendwie fühlt es sich nicht richtig an für mich. Und ja, dann irgendwie so ein paar Wochen später war ich dann so, wow, okay, war wohl die richtige Entscheidung. Also,
aber ich hab das auch, oder ich stelle das immer mehr fest jetzt bei mir persönlich, dass ich das beobachten kann, dass ich habe irgendeine Idee, was ich machen will. Und ich bin Feuer und Flamme und ich denke, das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Vielleicht die beste Idee, die irgendjemand jemals hatte. Und dann arbeite ich alles aus und bis ins kleinste Detail. Und kurz bevor ich das Ding irgendwie quasi raushauen könnte, oder halt, wenn man schon irgendwie weit drin ist, habe ich auf einmal kommt so ein Gefühl in mir, so, dass ich mir denke, irgendwie, ich habe mich da mitreißen lassen von meinem eigenen Enthusiasmus. Aber vielleicht ist es eigentlich nur mein Enthusiasmus, der mich so begeistert. Meine Begeisterung hat mich begeistert irgendwie und eigentlich gar nicht das Thema so. Und dann höre ich schweren Herzens, lege ich es dann doch beiseite, wie eben vielleicht mit diesen NFTs sowas. Und habe dann auch so eine Phase, wo ich dann irgendwie mir denke, oh, jetzt hast du schon wieder so viel Zeit verschwendet und sowas. Und das kann noch 3-4 Mal in Folge passieren. Aber dann auf einmal kommt irgendein Projekt, wo all diese Sachen davor, wo alles mitschwingt und irgendwie zusammenkommt. Und das mache ich dann und das hätte niemals passieren können, wenn all diese Fails davor nicht da gewesen wären, weil sie echt gar keine Fails waren, sondern der Findungsprozess.
Das schon auch, aber bei mir war das oft so, dass diese innere Stimme dazu geführt hat, zu viele Dinge nicht zu tun. Wo ich dann irgendwann gelernt habe, so, du musst failen, so, du musst, mach's einfach so. Und deswegen, das war dann auch diese Phase, wo ich so gemerkt habe, hey, Ignant hat einen gewissen Ruf und jetzt mich neu zu erfinden, du kannst dich ja nur neu erfinden, indem du Sachen probierst und eben auch vielleicht failst. Und deswegen ist es mir so schwer gefallen, da zurückzukommen und sagen, hey, ich gehe jetzt wieder auf Social Media, ich poste, ich zeige, was ich jetzt neu mache, aber ich will es in einem neuen Look machen. Und immer diese Angst zu haben, ey, aber alle schauen jetzt mit dieser Brille drauf, so, es muss perfekt sein. Das war in meinem Kopf, so, ne? Und irgendwann mal habe ich mich so komplett davon gelöst und einfach so, scheiß drauf, ich poste jetzt einfach so, wie ich denke. Und auch beim Fotografieren war ich lange Zeit dann so, ich muss so und so und das, damit es dem Look XY und hier und da. Ich habe einfach angefangen zu sagen, ey, ich gehe dahin, ich fotografiere so, wie ich denke, dass ich Bock hab's zu machen, dass es cool ist. So. Und dann irgendwie, dann natürlich jetzt auch zu sehen im Nachhinein, dass sich da was entwickelt, ist natürlich toll. Aber natürlich habe ich auch super viele Learnings und super viele Fehler, die da passieren. So. Aber ich glaube, da drüber zu springen und auch mal zu sagen, ey, wenn ich jetzt so einen Shop launche, da können ja auch, also es ist ein Investment, super viele Sachen. Und dann war es bei mir auch so, das Ding stand fertig da und ich war so, ey, was habe ich hier gemacht? Ich muss das jetzt alles verkaufen und verschicken und dies und jenes. Und aber nee, irgendwie ist es cool, weil auch die Jahre davor, ich hatte so, oder auch jetzt, ich habe 1000 Ideen in meinem Kopf. Und dann kommt immer diese innere Stimme, die so sagt, ah, sollst du, ist es gut und so. Und das muss man versuchen, finde ich, oft einfach zu unterdrücken. Und auch wahrscheinlich wäre ich nicht unglücklich geworden, wenn ich diese NFT-Galerie gemacht hätte. Ich hätte sie halt gemacht und vielleicht wieder nach einem Monat eingestampft. Aber man ist um eine Erfahrung reicher.
Ja. Man hat natürlich auch, wenn man schon was geschaffen hat, das einen gewissen Namen hat, wie eben irgendein, das hält dich ja auch zurück, weil man halt Angst hat, das kaputt zu machen oder irgendwie den Ruf zu ruinieren. Oder vielleicht auch für sich irgendwie dann so eine Phase drin zu haben, wo man dann irgendwann zurückschaut und sich denkt, oh Gott, leicht peinlich. Das sind ja all solche Faktoren, die einen dann stark hemmen. Manchmal, aber vielleicht ist da wieder Social Media und die Schnelllebigkeit gerade was Schönes, dass man eigentlich auch ausprobieren darf jetzt mehr, als man vielleicht selber denkt und dass man vielleicht selber völlig überbewertet, wie ernst die Außenwelt deine eigenen Experimente dann vielleicht eigentlich nimmt.
Total, auf jeden Fall. Also man kann sehr viel probieren, aber ich habe da schon immer diesen Klotz am Bein, wo ich dann denke, so okay, ich kann jetzt nicht anfangen und sagen, ich mache was komplett anderes. Ne? Also es ist halt schon in einem gewissen Radius und das ist auch okay, weil das ist die Ästhetik, die ich lebe so. Aber es gab schon auch Momente, wo ich mir gewünscht habe, ah, es wäre schöner, wenn es alles ein Tick kleiner wäre, so ein bisschen familiärer. Aber es ist einfach so passiert. Ich habe es ja nicht geplant. Es war nie meine Intention zu sagen, ich will 1 Million Follower oder irgendwas erreichen. So, wir haben einfach angefangen zu posten und zu schauen. Aber es ist für mich halt wichtig, dass ich mich damit identifizieren kann. Und das war dann so, dass ich dann angefangen habe, mich davon zu lösen, mit den Angestellten zu sagen, okay, ich muss Verantwortung abgeben. Und dann konnte ich dann eine Weile mit leben. Aber es gab schon auch viele Phasen, wo ich mich nicht mehr so richtig damit identifizieren konnte, weil es dann schon sehr davon abgegangen ist, von dem, wie ich das sehe. Und das hat sich jetzt in den letzten 2 Monaten geändert, weil ich wieder das Ruder in die Hand genommen habe. Und jetzt mache ich es halt zu 100% so, wie ich es machen will. So, und ich merke auch wieder so, ich gucke nicht in Google Analytics, ich gucke nicht, was funktioniert gerade gut bei Insta und Co., sondern einfach, okay, ich gehe einfach raus, gucke, wen finde ich toll, wen finde ich interessant und kontaktiere den und dann verbringt man Zeit, produziert was und es funktioniert.
Aber schaffst du das wirklich so konsequent, dann auch nicht auf die Zahlen zu schauen? Ich finde zum Beispiel bei Instagram, es ist halt unmöglich, nicht diesen Follower-Account zu sehen. Und am allerschlimmsten sind runde Zahlen. Wenn runde Zahlen anstehen, weil du gehst ja immer einmal drüber und dann nochmal wieder zurück und dann nochmal drüber und dann nochmal zurück und das geht irgendwie ewig, bis du dann irgendwie wieder weiterkommst. Vor allem habe ich das Gefühl, dass der Algorithmus gerade auch wieder irgendwie, ich meine, das ist wahrscheinlich immer, was man sich irgendwie sagt, der Algorithmus ist schuld. Aber es ist ja nicht ein linearer Weg immer nur nach oben. Und gerade um diese runden Zahlen herum merke ich schon, dass meine Anxiety steigt.
Verstehe ich, aber also natürlich, ich müsste jetzt lügen, dass wenn ich sage, hier, als wir damals 900.000 Follower erreicht haben, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Das habe ich schon wahrgenommen. Aber genauso eben habe ich dann gemerkt, oh, jetzt geht's plötzlich wieder rückwärts. So. Und dann sind wir irgendwann bei 895.000. So, und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Aber ich habe das Ganze eben mit Facebook einmal schon durchgespielt, wo ich sehr enthusiastisch immer gedacht habe, oh geil, jetzt haben wir 4.000 Likes auf jedem Post, auf jedem Facebook-Post, 4.000 Leute, die wirklich den Like-Button gedrückt haben. Und dann waren es irgendwann 3.000. Und dann waren es 2.000. Aber ich wusste, den Content, den ich poste, das finden die Leute toll. Das ist jetzt nur der Algorithmus, der jetzt sagt, ey, wir spielen da nicht mehr so viel, weil ihr sollt Geld ausgeben, damit euren Follower angezeigt werden. Und da war dann so ein Punkt bei mir, wo ich gemerkt habe, krass, auch die Follower auf Facebook gehen runter, die Likes gehen runter. Und das ist eins zu eins das, was man jetzt bei Insta erlebt. So, deswegen weiß ich das und ich nehme es einfach so hin, wie es ist. Also das ist, natürlich ist es so, dass wenn du das perfekte Foto mit den ganzen Farben und alles ist super auffällig, dass der Algorithmus sagt, wundervoll, toll, dass es verführerisch ist, dann nur noch solche Sachen zu posten. Aber das ist dann halt das Ding. Dann ist halt alles nur noch ein krasser Einheitsbrei. So. Und dann, finde ich, haben wir da nichts mehr von. Also das ist irgendwie eben so ein bisschen wie dieses ganze AI-Thema. Da wird dir dann was vorgegeben. Und ich finde, irgendwie muss man auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören.
Aber es gibt ja eigentlich drei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Entweder du machst halt einfach das, was du selber für gut hältst und scheißt halt einfach auf die Zahlen. Oder du passt dich an das, wie es ist. Oder, dritte Möglichkeit habe ich jetzt gerade vergessen, aber jedenfalls gibt es mehr Möglichkeiten, wie man eigentlich damit unzufrieden sein kann, als zufrieden sein kann.
Ja.
Und das ist halt die Schwierigkeit.
Genau, und bei mir ist es so, ich habe jetzt so für mich den Weg gefunden, dass ich gesagt habe, ich will ein Zwischending gehen bei Ignant, weil wenn ich jetzt hingehe und sage, ich poste das nur noch genau so, wie ich es haben will, dann ist es nicht mehr algorithmuskonform. Das heißt, die Stories, die ich produziere, kriegen keine Visibilität mehr. Das heißt, ich poste die, aber poste auch noch ein bisschen anderes Zeug, dass es ein bisschen in der Waage sich hält und ich halt noch eine Reach irgendwie auf die anderen Sachen bekomme, so, die ich selber produziere. So. Und dann komme ich damit klar. Aber es ist schon so, dass ich am allerliebsten so mit dem Gedanken spiele, zu sagen, okay, eben, ich mache noch das. Aber ich sehe das ja an manchen Seiten, die das machen. Es ist wirklich, es ist so traurig. Dann siehst du da irgendwelche Seiten, die haben Millionen von Followern und die haben halt 50 Likes auf einem Post. Ja, also dann kann man es halt sowieso so gleich
wild
lassen.
Das ist so wild, diese Ratio zu den Interaktionen, wenn man die so sieht, bei vielen von den großen Accounts, wie du eben sagst, dann halt eine Million Follower und dann sind da irgendwie 200 Likes auf dem Foto und du denkst dir, das ist die schlechteste Quote, die ich jemals für irgendwas irgendwo gesehen habe.
Ja, total. Und das ist das Ding, wo ich dann gemerkt habe, okay, was ist überhaupt noch sinnvoll? Und wenn ich zum Beispiel unseren Newsletter anschaue, da haben wir halt eine Opening Rate von 50%. So. Und das ist was, wo ich merke, so krass, es ist total sinnvoll, da mehr reinzustecken, weil da erreiche ich auch die Leute direkt. Da ist kein Algorithmus. Und das ist auch dieses Spannende, was ich jetzt reinbringe, wenn ich mit Kunden arbeite, wo ich eben momentan eigentlich immer sage, ey, lass uns bitte Newsletter machen, weil besser kommst du nicht direkt an die Leute ran. So, weil Social hast du einfach, Du hast es nicht mehr selbst in der Hand.
Ja, und da sind ja auch, also die Zahlen bedeuten ja auch so völlig unterschiedliche Sachen, weil bei Instagram followst du irgendeiner Seite und du entfollowst halt einfach nie, weil es geht halt irgendwie unter oder du nutzt irgendwie die App weniger oder sowas. Bei dem Newsletter bestellst du es ab, weil es geht dir auf den Sack, dass es bei dir eintrudelt. Das heißt, solange die Leute subscribed sind, wollen sie es tatsächlich auch irgendwie oder dulden es zumindest noch,
was ja, ja schon
auch mehr ist, als man auf Instagram.
Es war ja nie leichter, zu unsubscriben. Du hast ja wirklich oben dieses Ding, wo du sofort raus bist. Und das macht mir Spaß. Newsletter macht mir Spaß, Social Media.
Ja, das Einzige, was ich am Newsletter manchmal schwierig finde, ist, du hast halt die Möglichkeit für die Interaktion ist halt deutlich geringer. Das heißt, du kriegst halt quasi kein Feedback außer dieser Opening Rate Zahl quasi.
Das stimmt, aber ich finde schon, also sieht man ja gerade so im amerikanischen Raum viel, wo es auch ganz viele bezahlte Newsletter gibt. Also es ist schon was da und das ist so für mich dieses auch so ein bisschen, wo ich herkomme damals, so dieses Newsletter war ja zwischendrin mal wirklich tot, so, und aber ich komme ja wirklich aus diesen Tumblr-Found-Zeiten, so, wo dieses, und da denke ich schon noch sehr gerne dran zurück. So, und irgendwie diese ganzen Interaktionsmöglichkeiten und Analysemöglichkeiten, so, das ist einfach nicht mein Ding.
Ja, aber wir hatten uns auch vorhin schon mal über künstliche Intelligenz unterhalten und Podcasts automatisch übersetzen lassen in andere Sprachen und so, bevor wir aufgenommen haben jetzt. Und da geht es mir aber ähnlich. Ich hoffe und ich glaube auch, dass langfristig, am Anfang ist sowas immer ein Hype und es wird genutzt und auch es werden immer genügend Publikum für sowas auch da sein. Aber nach einer gewissen Zeit, glaube ich, kommt dann die Wertschätzung wieder, wirklich authentische Stimmen zu hören. Eher so ein Format wie Newsletter, der jetzt auch nicht Longform ist, aber zumindest mehr als ein Post. Und ich glaube schon, dass wir sind immer noch in so einer Phase. Ich meine, wir denken ja auch die ganze Zeit, glaube ich, so als Gesellschaft jetzt, dass Social Media jetzt irgendwie den Ist-Zustand erreicht hat, der irgendwie bleiben wird oder sowas. Aber wenn man wirklich mal ehrlich überlegt, das erste iPhone kam 2008 oder 2007 oder so. Und davor war Social Media ein völlig anderes Tier. Und erst seitdem ist das ein Ding, ja. Das heißt, wir leben mit dem jetzt seit 15 Jahren erst, ja. Und weiß der Teufel, was da noch kommt. Ich glaube, wir sind wirklich in den Kinderschuhen und finden gerade erst, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, hoffe, denke, was auch immer, dass langfristig es schon wieder mehr in echte Inhalte, Longform, wahre Stimmen einfach geht. Ja, dass Leute wirklich was zu sagen haben und nicht einfach nur, dass die Ananas posten, weil die gut klickt.
Ja, aber es geht halt ganz klar weg von Content-Plattformen, dass du dieser einen Plattform folgst und den ganzen Content quasi inhalierst, sondern es geht halt wirklich hin zu den Leuten, die in einem bestimmten Bereich roh vegane Küche, so, das ist so, und dann, die haben dann so die treuen Follower und da wird es dann auch immer vom Algorithmus angezeigt und du musst halt so diese bestimmte Sparte haben, du kannst nicht mehr so wie früher, eben wie ich bei England gesagt habe, ich mache Design, Fotografie, Kunst, so und so weiter, das ist zu breit, so, man muss halt sich sehr für ein Thema stehen, so, und dann funktioniert es gut, dann folgen dir die Leute auch und wenn du dann sagst, ey, kauf das, dann kaufen die das auch. Und das ist ja auch das, was ich gemerkt habe bei mir als Online-Magazin, dass die Engagement-Rate ist relativ gering und auch, sage ich mal, wenn ich ein Produkt anbiete, wo ich sage, hey, kauft dieses Produkt, gibt es schon Leute, die das kaufen, aber es ist nicht vergleichbar wie bei manchen Influencern, wo das Produkt dann einfach sold out ist. So. Deswegen verstehe ich schon, was die Brands da machen und wie sich das alles entwickelt. Aber ja, ich komme aus einer Zeit, wo ich 2 Tage ein Dr. Dre-Lied bei Napster irgendwie mir runtergeladen habe.
Ich erinnere mich auch noch, das erste Lied, das ich runtergeladen habe, hat wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, 20 Stunden gedauert, ja, für einen MP3-File.
Und ich bin so froh, dass ich diese Zeit miterlebt habe. Natürlich sind wir jetzt so ein bisschen die Lost Generation, weil die jetzt sozusagen groß werden, die kennen es nicht anders. Wir kennen beides. Meine Eltern kennen es eben nicht. Ja. Die können damit ins Grab gehen irgendwann. Ja.
Aber es ist auch schön, weil das heißt, wir können am meisten meckern.
Total. Aber es ist halt wirklich so dieses Ding, dass ich auch immer wieder diese Diskussion mit meiner Frau habe, oder hatte, mittlerweile hat sie es jetzt auch verstanden, weil sie immer so gesagt hat, wie ist denn dein 5-Jahres-Plan? Da habe ich gesagt, ey, guck mal, letztes Jahr haben wir nur auf Facebook gearbeitet. Dieses Jahr hat es null Relevanz und wir sind jetzt bei irgendwie Instagram und jetzt, irgendwie ein Jahr später, sitze ich irgendwie und gucke, wie TikTok funktioniert. So, es ist halt immer was Neues und es ändert sich so schnell, dass es für mich überhaupt keinen Sinn macht, da in 5 Jahresschritten zu denken. So, ich kann dir vielleicht andeuten, was ich nächstes Jahr mache.
Du scheinst mir aber auch einfach nicht der Typ dafür, weil du ja schon auch gerne neue Sachen entdeckst und auch deine eigene Arbeit veränderst. Und und ich habe das auch, ja, und wenn man nicht mal sich selber irgendwie festlegen kann, die äußeren Faktoren kannst du erst recht nicht festlegen. Also ich versuche zu überleben, ist, glaube ich, mein 5-Jahres-Plan.
Das stimmt, ja. Das ist so, wenn ich jetzt diese Wahl hätte zwischen eben man überlebt, aber hat herausfordernde kreative Projekte versus du hast irgendwie so den Safe-Job bis an dein Lebensende, würde ich wahrscheinlich schon immer das Kreative nehmen, weil das wird doch oft bei mir kritisiert, dass die Arbeit halt einen sehr hohen Stellenwert bei mir hat. Und das ist halt für mich schon viel Erfüllung. So, wenn ich ein kreatives Konzept, eine Idee habe und die an Kunden pitche und irgendwann ein Kunde sagt, okay, wir machen es und dann mache ich es und es kommt dann auch genau so rum, wie ich es mir vorgestellt habe, das ist schon sehr erfüllend, ja.
Okay, das können wir nicht mehr toppen, da müssen wir eigentlich Schluss machen dann.
Hat mich sehr gefreut.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mirie, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.